Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges digitales Magazin. Unsere Mission? Wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Im Podcast spreche ich mit den Reportern über ihren aktuellen Artikel und darüber, wie die Recherche dazu vonstatten ging. Wenn euch der Krautreporter Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut auf Krautreporter vorbei. Unser Thema heute: Fake-Accounts und Trollbots, die sich auf Facebook und Twitter tummeln und sehr oft unerkannt ihr Unwesen treiben. Deshalb gehe ich heute in Teil 1 mit unserer Reporterin Silke Jäger der Frage nach, welches Ziel diese Accounts haben und warum sie uns wütend machen wollen. Teil 2 erscheint Ende nächster Woche und darin erklärt uns Silke, wie wir Fake-Accounts erkennen und was wir aktiv dagegen tun können. Hallo Silke.
Hallo Martin.
Ja Silke, hat dich schon mal ein Fake-Account wütend gemacht?
Ach, wenn ich im Internet unterwegs bin, dann versuche ich möglichst Emotionen rauszunehmen. Das geht natürlich in der Theorie super und in der Praxis nicht immer. Ich hatte das Glück, dass ich noch nicht attackiert wurde oder so etwas, sodass ich das eigentlich nur bei anderen mitbekommen habe, wenn richtige Attacken gelaufen sind. Und das macht mich dann schon wütend, aber das kriegt man dann nicht unbedingt über meine Timeline mit, also über meinen Twitter-Account mit, wenn ich wütend bin. Genau.
Okay. Ja. Du stellst in deinem Artikel gleich zu Beginn eine Frage und die ist: Wie schaffen wir es, uns nicht manipulieren zu lassen? Mhm. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich, es ist ja ohnehin schon oft schwer genug, sich nicht von anderen Menschen für ihre Zwecke manipulieren zu lassen. Und wer online unterwegs ist, der wird ja permanent konfrontiert und bespielt mit Nachrichten, die alles sagen: Schau her, das ist wichtig und alles andere ist nicht wichtig. Und zusätzlich zu diesem ganzen Chaos, was da auf einen einprasselt, brauchen wir jetzt deiner Meinung nach so eine Art Awareness oder ein Bewusstsein dafür, was da passiert? Wie siehst du das?
Ja, ich denke schon. Für mich ist da der Unterschied zwischen Offline- und Online-Gesprächen nicht so groß, was die Haltung betrifft. Allerdings sind natürlich die Bedingungen ganz andere. Deswegen kann es auch sehr viel schwerer sein, online bewusst zu kommunizieren oder so zu kommunizieren, wie man das eigentlich auch offline macht. Das kann ich schon gut nachvollziehen und das geht einem, wir sind alle Menschen und auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, meine Emotionen versuche ich ein bisschen runter zu regeln, das ist natürlich künstlich. Und das geht auch nur deshalb, weil dann eben dieser Bildschirm dazwischen ist, zwischen mir und dem Empfänger oder den Empfängern. Und wir sprechen ja alle irgendwie mit, als ob wir hinter so einem Vorhang sitzen und dann auf der anderen Seite eine riesen Menschenmenge ist, wo wir nicht wissen, wie viele sitzen da, wer ist das. Das sind schon andere Bedingungen, unter denen man kommuniziert. Aber das kann einem natürlich auch sehr oft sehr gar nicht bewusst sein, welche Mechanismen da wirken und was für uns vor allen Dingen, glaube ich, nicht so richtig klar ist oder was auch sehr wenigen Menschen sich so in der gesamten Dimension darstellt ist, wie technisch unsere Kommunikation geregelt wird. Also da gibt es unglaublich viele Facetten, aber nur mal so ein Beispiel, das hat jetzt nicht so viel mit vielleicht mit Social Media Plattformen zu tun, sondern mehr damit, wenn wir uns im Netz insgesamt bewegen und auf irgendeine Seite gehen, auf der man was kaufen kann, dann läuft im Hintergrund im Prinzip eine Auktion ab, die wir nicht wahrnehmen können, weil sie wahnsinnig schnell ist und weil wir natürlich überhaupt nicht die technischen Mittel dafür haben, das wahrzunehmen. Und das, da werden einfach Datenbroker sind da aktiv und die können erkennen, also es gibt da einfach schon viele Datenpunkte über uns, die dann entscheiden, welche Werbung uns gezeigt wird in dem Moment, ja, was zu uns passt. Und das nur mal so als Beispiel, was für eine technische Dimension dahinter steckt, die uns meistens nicht bewusst ist. Und ich denke, das ist halt, wenn wir jetzt über so, soziale Plattformen miteinander reden, sind wir in 140 Zeichen oder 280 Zeichen gequetscht, sind wir zweidimensional statt dreidimensional. Wir kriegen nichts vom Gegenüber so richtig mit und das macht das mit der Qualität der Unterhaltung natürlich. Ja.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, als ich 19, 20, 21 war, hatte ich irgendwann meinen ersten Computer und irgendwann hatten wir dann auch Internet. Und ich habe da so eine Lernkurve in den letzten Jahren oder wenn ich so drüber nachdenke. Denn als das Internet kam, war ich grenzenlos begeistert darüber. Ich habe Zugriff auf unfassbar viele Informationen sofort gehabt, als es die ersten Videos gab. Da saß ich staunend davor. Und als ich dann selber angefangen habe zu schreiben und dann irgendwann auch auf Twitter war, da hat sich das dann irgendwann so ein bisschen rumgedreht, weil ich gemerkt habe, es ist halt eben nicht alles nur toll, sondern wir haben quasi im Internet auch ein Abbild der Gesellschaft und da tummeln sich alle möglichen Menschen und eben nicht nur freundlich nette, die alle ganz toll im Internet miteinander umgehen, sondern eher oft auch das Gegenteil, dass Menschen ein hohes Aggressionspotenzial mitbringen und ich merke, dass ich mich selber da immer mehr zurücknehme, ein Stück weit auch sensible Sachen immer weniger teile und irgendwann bin ich so vorsichtig geworden, dass ich fast nichts mehr sagen wollte und auch nichts mehr posten wollte, weil ich jedes Mal gedacht habe, naja, wenn es jetzt andere lesen können, bis ich mich dann irgendwann dazu entschieden habe, das umzudrehen und zu sagen, nee, da, wo ich hinterstehen kann, das, was mich betrifft, das schreibe ich. Bei allen anderen Sachen muss ich nachgehen. Ich muss prüfen, ob das, was ich teile, auf Twitter ist es Retweeten, auf Facebook ist es normales Teilen, ob das wirklich auch Stand hält. Und da muss ich mehrere Quellen haben. Und hast du auch so eine Entwicklung oder war das bei dir von Anfang an so, dass du gedacht hast, Internet ist eher schwierig?
Also ich habe, ich bin eigentlich so in Schritten dazu gekommen. Ich bin eher so eine Late Adopter. Ich bin nicht so eine, die da relativ euphorisch schnell dabei war. Ich habe das so nach und nach erst für mich entdeckt. Das geht mir irgendwie bei allem Möglichen, aber auch so. Also ich glaube, das ist so, dass ich eher so jemand bin, der gerne erstmal zuguckt, was passiert da jetzt eigentlich. Und deswegen war ich relativ spät, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen dann auch im Netz und ich habe da aber dann schnell gemerkt, dass ich Leute finde da, die auf meiner Wellenlänge sind. Das ist sowas wie ja eine Peer Group da auch gibt, mit der ich da Kontakt haben kann und die irgendwie so zum Teil auch über die ganze Welt verstreut ist, je nachdem, was man halt eben für Interessen hat, ja, oder es gibt auch ganz tolle Formate, einfach so Unterhaltungsformate auf Twitter zum Beispiel, wo man sich fachlich austauschen kann, fand ich ganz großartig und aber ich habe nie dieses gehabt, dass ich sehr viel Persönliches von mir sagen wollte. Das hatte ich nicht. Deshalb habe ich diesen Bruch nicht so dolle erlebt. Aber ich glaube, dass die Utopie, die am Anfang natürlich wahnsinnige Begeisterung ausgelöst hat, dass wir uns demokratisieren können, auch über je mehr Austausch wir haben miteinander, je besser wir uns verstehen. Und vielleicht ist das aber auch so ein bisschen ins Gegenteil geschwappt. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Douglas Adams, der Per Anhalter durch die Galaxis, diesen Babelfisch, der in der Lage ist, also wenn man sich den ans Ohr hält, dann kann der halt in Echtzeit übersetzen. Und man ist in der Lage, halt alle Sprachen der Welt zu verstehen. Mhm. Und der Effekt ist, dass Menschen, die diesen, oder die, dass Leute, die diesen Babelfisch benutzen, halt total schnell emotional werden und aggressiv und sich alle irgendwie immer nur so wütend werden, weil man halt irgendwie so viele Informationen hat und nicht nur das, sondern irgendwie die Missverständnisse potenzieren sich halt eben auch und nicht nur das, dass man irgendwie Verständnis füreinander hat, was man ja zuerst dachte, was passieren wird, sondern man hat auch einfach viel mehr Gelegenheit festzustellen, dass wo man sich unterscheidet oder ja, es gibt einfach, Kommunikation ist gar nicht leicht und das merkt man halt im Internet auch, dass so ein gutes Miteinander, gutes Gespräch ja gar nicht so einfach ist, weil wir sehr unterschiedlich wahrnehmen einfach bestimmte Fakten oder ja, manche verwechseln Fakten mit Meinungen, da geht es dann schon los. So, man kann sich sehr schnell missverstehen.
Ja, und vor allem, also es ist auch ohne Internet manchmal schwer, ein gutes Gespräch zu führen.
Und warum soll es leichter werden, wenn man jetzt noch eine Barriere dazwischen hat? Also von daher ist es vielleicht auch gar nicht verwunderlich, dass man ja so Streitgespräche im Internet nicht so wahnsinnig gut führen kann. Meinungsaustausch, wenn er nach bestimmten Regeln funktioniert, glaube ich, kann sehr bereichernd sein. Oder das suchen wir ja auch alle. Wir wollen unseren Horizont erweitern und das kann man im Internet total gut. Und ich mag es nach wie vor sehr gerne. Aber mich machen halt wirklich auch viele Dinge sehr traurig. Dass gerade das, wenn ich sehe, dass das eben ist offenbar so leicht gelingt, Menschen wütend zu machen, weil das ist halt genau das, was uns jetzt letztlich auf die Füße fällt.
Ich wage jetzt mal was Persönliches zu sagen. Bin ich komisch, wenn ich dir jetzt sage, dass ich noch keinem Fake-Account auf dem Line gegangen bin? Oder würdest du dann sagen, ja Martin, du hast es einfach nicht bemerkt?
Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil das Phänomen schon dadurch, ich glaube, in Deutschland ist das Phänomen nochmal ein bisschen anders, als es in den englischsprachigen Ländern ist. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum in Deutschland viele Menschen glauben, dass das nicht ein großes Problem ist. Und es ist sicherlich von der Dimension her auch nochmal anders. Als jetzt zum Beispiel in Amerika oder in England. Ich lebe ja in England. Das heißt aber nicht, dass ich plötzlich nur ein englisches Internet habe, sondern das ist im Prinzip, hat sich natürlich jetzt schon auch verändert, ja, mit welchen Accounts ich auf Twitter zu tun habe, durch mein Leben hier. Ich habe jetzt, glaube ich, schon mehr mit englischen Accounts zu tun als vorher. Aber das ist so, dass ich glaube, dass eben dadurch, dass Englisch die Weltsprache ist, einfach auch viel mehr Bad Actors, also so, ja, mit Leuten mit zweifelhaften Motiven, sich halt eben auch im englischen Sprachraum bewegen. Und dass es im deutschen Sprachraum doch nochmal eine andere Dimension hat. Daher kommt das vielleicht. Aber wir haben ja auch alle Kontakt zu englischen News-Seiten oder so. Da kann man dann mal schauen auf den Twitter-Accounts zum Beispiel, wie sich dann da die Diskussionen entwickeln unter Postings. Oder auch das ist auch das Gleiche in Deutschland, dass wenn man jetzt mal so ein Spiegel-Posting aufklappt und sich mal die Kommentare anguckt, wenn das jetzt um kontroverse Themen geht, hat es schon auch oft was mit den Themen zu tun, die rechten Parteien sehr gerne nach vorne bringen und sich da halt eben stark von Polarisierung eben profitieren, dann sieht man halt schon auch diverse Accounts, die sehr verdächtig aussehen. Das sieht man schon schnell, dass man in der eigenen Timeline das nicht unbedingt so mitkriegt. Das glaube ich schon gerne, wobei ich auch den Verdacht habe, dass wirklich viele das ja auch nicht, wenn man nicht aktiv danach sucht, das nicht unbedingt bemerkt. Also wenn man plötzlich Follower hat, die seltsam sind. Ja, die lässt man dann, weil hat man einen Follower mehr, ist doch super. Aber eigentlich sollte man ab und zu mal aufräumen bei den Followern und die rausschmeißen mit denen, die einfach die zu viele Kriterien erfüllen für Fakes oder Bots. Ja.
Das ist eine gute Stelle, weil was ist der Unterschied zwischen einem Bot und einem Fake-Account?
Also ein Bot ist ein automatisierter Account, der halt hinter dem bestimmte, also ein Programm liegt, das halt nach bestimmten Regeln postet und oft eben auch auf Trigger-Words dann oder Worte anspringt. Und ein Fake-Account kann aber mehr sein. Also ein Bot ist natürlich kein echter Mensch, deswegen zählt er schon auch zu Fake-Accounts. Aber ein Fake-Account kann ja zum Beispiel auch ein gekapertes Profil sein, ja, dass man irgendwie von Leuten die Identität klaut im Netz und dann anfängt, da zu twittern oder ja. Und es kann auch sein, dass jemand dass es einen halbautomatischen Account gibt, also der zum Teil eben zu bestimmten Zeiten automatisch twittert und zu anderen Zeiten sitzt da ein Mensch und mischt sich in Diskussionen ein. Das ist dann auch wirklich sehr schwierig, das rauszufinden und dann gibt es halt noch diese Trollbots, wo man sagt, also sie sind eigentlich nur dazu da, um Diskussionen aufzuheizen.
Und die sind ja auch besonders effektiv oder auch sehr prominent. Ich muss trotzdem nochmal zurückgehen, weil mein Profilbild wurde schon oft benutzt von anderen Leuten und ich fand es, das hat vielleicht was mit meiner Online-Präsenz zu tun, dass ich schon länger im Internet stark mich melde. Ich habe 2005 angefangen mit Fotografieren, habe dann irgendwann drüber geschrieben, habe einen Blog aufgemacht und das dann mittlerweile ein Magazin geworden ist und habe eben viel publiziert. Und dadurch, wenn du Martin Gommel suchst, ich weiß gar nicht, wie viele Treffer man hat, aber man findet sehr viele Bilder, nicht nur die ich mache, weil ich Fotograf bin. Und das übrigens ist der andere Teil von mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin nicht nur hier die Stimme von Krautreporter, sondern ich bin auch aktiver Fotograf und für Krautreporter auch der Fotoredakteur. Jedenfalls, ich kürze es ein bisschen ab, ist es mir schon passiert, dass mir Leute dann geschrieben haben, gesagt, sag mal Martin, das kannst doch nicht du sein. Yeah. Und wo ich dann eben sofort gesehen habe, ja klar, also es ist ja super offensichtlich, wenn man sein eigenes Bild in einem Account sieht, das man nicht benutzt hat. Und was ich bisher immer gemacht habe, ist eine Nachricht zu schreiben und die klingt so, ich ermutige dich, mein Foto, denn das bin ich, innerhalb von 24 Stunden von deinem Profil zu nehmen. Liebe Grüße, Martin. Und jedes Mal hat es funktioniert. Mhm. Also weil, warum auch immer, es hat einfach funktioniert. Und was ich dann aber auch gemacht habe, ist, dass ich danach nicht noch 3, 4, 5 Mal nachgucke, sondern es auch sein lasse, weil es ist halt auch ein bisschen für mich verschwendete Energie und ich habe auch keine Zeit dafür, ganz ehrlich. Außer es ist hier jemand, der einen großen Einfluss hat und dann mein Bild nimmt. Aber sowas passiert eigentlich nie. Es stellt sich trotzdem die Frage, welchen Zweck erfüllen eigentlich diese Trollbots zum Beispiel? Was ist Sinn und Ziel dieser Sache? Weil wenn man von außen drauf guckt, dann ist es so ein zerstörerisches Ding, was so oft so auch Hass erfüllt ist. Und da stellt sich schon die Frage, ist da auch ein bisschen Kalkül dahinter oder ist da sogar sehr viel Kalkül dahinter?
Ja, also da das hat ja auch mal ganz schön die Kübra Gümüşsay gesagt oder festgestellt, dass der Hass organisiert ist. Und das würde ich auch so sagen. Das wird sicherlich nicht bei allen Postings, wenn wenn jemand wirklich sich aufregt, weil gerade eine wirklich heftige Diskussion abgelaufen ist, ja, dann ist das natürlich nicht organisiert, sondern ist das jetzt echt, ja, und das ist ein echtes Gefühl, was da jetzt sich gerade ausdrückt. Aber sehr oft sind halt gerade diese provozierenden Sachen, ja, wenn man auf irgendwelche Newsseiten da aufspringt und da halt einfach provokante Thesen dann drunter setzt als Kommentar. Ja, es sind ja auch viele Kommentarspalten, müssen ja geschlossen werden, weil es einfach ausufert. Und da denke ich halt, das sind ganz gezielt Versuche, die öffentliche Debatte zu beeinflussen und das auch hoffähig zu machen, dass man bestimmte Dinge wieder sagen darf. Also das kennen wir ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ja. Das ist dieses Overtone-Window, dass man im Prinzip versucht, durch solche provokanten Thesen halt bestimmte Ansichten wieder sagbar zu machen. Und das ist ja was uns auch alle schockiert hat, die wir ganz anders sozialisiert sind und gedacht haben, das passiert in Deutschland nicht mehr, ja, dass man das Wort Deportation hört. Das hört man jetzt seit 3 oder 4 Jahren wieder. Und damit, da ist dann erstmal so eine Fassungslosigkeit da, wenn man das, und dadurch auch so eine Lähmung darauf zu reagieren. Und ich glaube, das ist schon Kalkül, ja, dass man diese Lähmung auch weiß, dass das passiert, weil Leute total fassungslos werden, dass sie solche Dinge lesen und dass solche Dinge wieder gesagt werden. Und dann gleichzeitig gibt es natürlich auch Menschen, die das attraktiv finden, ja, die vielleicht aus verschiedenen, da gibt's sicherlich, kann man dann drüber Bücher schreiben, warum Menschen dann darauf aufspringen. Das ist ja auch nicht, das ist jetzt
aber das ist Musik, ja das Ziel, ne?
Genau. Das Ziel ist schon auch, die Debatte schärfer zu machen, also Menschen in Diskussionen zu verstricken, und weil das automatisch passiert, dass nicht nur das Wording verbreitet wird und damit durch Wiederholung sich auch festsetzen kann und als normal wahrgenommen wird, sondern dass eben auch die Inhalte automatisch mitverbreitet werden, wenn man versucht, dagegen zu argumentieren. Also das ist so ein bisschen so ähnlich, wenn man einem Kind sagt, steig nicht auf den Stuhl.
Ja.
Das Wort nicht wird vom Gehirn einfach nicht mitverarbeitet, ja, sondern steig auf den Stuhl, bleib übrig. Und dann ist manchmal hat man dann die Idee erst gesät. So funktioniert unser Gehirn, dass man diese Negation einfach ausblendet oder dass sie nicht wahrgenommen wird. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn man halt diese Debatten sieht, in denen halt versucht wird, dagegen zu halten. Ist es immer einfacher oder ist es eigentlich immer besser, das zu verbreiten, was man als Botschaft sehen möchte, was sich durchsetzen soll. Und wenn man immer dagegen hält, dann verfestigt sich eigentlich nur das, was man bekämpfen möchte.
Ja.
Und das ist halt genau der Effekt, warum ich sage, wir sind da alle von betroffen, weil wir, wenn wir in dem Moment, wo wir dagegen halten wollen, in genau diese Falle tappen, dass wir die Diskussion viel schärfer machen und die Botschaft sich automatisch mitverbreitet, die wir eigentlich eliminieren wollen oder wo wir sagen, das sollte sich nicht durchsetzen.
Ja, es ist ja auch so, dass man nicht nur das Wort nicht hört, sondern dass man bestimmte Worte auch nicht unhören kann. Also wenn eben jemand oder ein großer Account Worte wieder salonfähig macht, die dann fallen, wo du denkst, seit wann sprechen wir das aus? Seit wann darf dieses Wort oder seit wann ist dieses Wort wieder normal? Das kann man ja nicht wegmachen. Also man hat es gehört, man hat es gelesen, mir geht es dann oft so. Und es ist ja, der Schritt zurück geht ja nicht mehr, sondern dann stehe ich vor einer Entscheidung. Jedes Mal lasse ich mich jetzt darauf ein, also halte ich dagegen oder überhöre ich das jetzt? Und das ist ja auch eine moralische Frage. Das ist ja nicht nur eine Frage von, habe ich dafür jetzt Zeit, sondern wie stehe ich denn eigentlich und womit möchte ich mich auch positionieren gegen was? Und die Frage, die sich mir halt da immer stellt, Zwicke, vielleicht hast du da eine Idee, ist, wenn niemand dagegen hält, was passiert dann? Ist es so, dass durch das Gegenhalten die Dinge erst groß werden? Oder ist es auch wichtig, dass man gesellschaftlich sich gegen etwas äußert, was einfach nicht in Ordnung ist?
Ja, ich glaube, hier ist wieder wichtig, diesen Unterschied zu machen zu dem, was wir gelernt haben, wie Kommunikation funktioniert. Das haben wir ja nicht im Internet gelernt, sondern in sozialen Gefügen. Und da ist es total gut, wenn man sagt, ich habe eine andere Meinung. Also da würde ich sagen, geh ruhig in die Diskussion mit deinem Gegenüber und halt an deiner Position fest und mach das deutlich, warum dir das wichtig ist. Mhm. Aber online sind andere Mechanismen, die noch eine Rolle spielen. Und das ist eben auch die Technik und das ist die das ist das Geschäftsmodell der Plattform. Ja, da ich kann mich noch erinnern, dass vor 5 Jahren oder 6, als das so als Problem auch ins Bewusstsein kam, dass Facebook ganz offensiv gesagt hat, ja, wir möchten Counter-Speech fördern, ja. Mhm. Haltet dagegen, wir wollen nicht sperren, wir wollen niemanden ausschließen, aber wir wollen die Diskussion fördern. Und es hat vielen Leuten sehr eingeleuchtet, weil das halt etwas ist, was man auch aus dem Offline-Zusammenhang natürlich auch so macht, ja, dass man sagt, deine Position ist aus den und den Gründen problematisch, hör auf, das möchte ich nicht hören oder dass deine Argumente überzeugen mich nicht. Aber das ist, wenn dann die technischen Begebenheiten so sind, dass hier mehr Traffic auf der Seite ist, es besser ist für die Unternehmen, weil das in deren Bilanz natürlich nicht herauskommt, wie die Qualität der Unterhaltung ist, sondern nur wie der Traffic ist, ja, als pure Zahl. Es ist natürlich in deren Sinne zu sagen, er macht Counter-Speech. Und das ist im Prinzip aber, also ich halte das nicht für eine zielführende Lösung. Ich glaube, also es gibt auch keine einfache Lösung. Wir kommen ja schnell in diesen Konflikt, dass man sagt, irgendwie, wie wichtig ist uns Meinungsfreiheit und wir wollen uns auch zur Demokratie gehören auch Meinungen, die wir nicht teilen, natürlich. Ja. Und wir müssen das aushandeln, ja, und wenn es Mehrheiten gibt für bestimmte Dinge, die uns nicht gefallen, dann müssen wir das aushalten in der Demokratie. Aber es gibt natürlich auch diesen Effekt, dass die demokratischen Grundprinzipien genutzt werden, um sie zu zerstören. Und ich glaube, an der Stelle ist halt Toleranz kein Zeichen von Demokratie. Es ist aber sehr schwierig. Also es ist, glaube ich, auch schwierig, da halt so einen allgemeingültigen Standard zu finden, der halt für die verschiedenen Positionen oder Situationen gilt. An der Stelle sind die Plattformen auch wirklich nicht zu beneiden. Das glaube ich, ist nicht, da gibt es keine einfache Lösung für.
Du sagst in deinem Artikel in Teil 1 deiner Serie über dieses Thema Fake Accounts und Trollbots, du schreibst, nicht alle Fake Accounts schaden der Debattenkultur. Das würde ich jetzt gerne verstehen.
Also es gibt natürlich auch Service-Accounts, ja, wo kein echter Mensch dahinter sitzt. Also die werden wahrscheinlich in der Debattenkultur keine große Rolle spielen, weil sie einfach Service-Funktionen haben. Deswegen muss man halt schon noch mal genauer immer feststellen, also sagen, wovon man eigentlich spricht. Fake Accounts ist halt wirklich der Überbegriff. Und das ist die Unterscheidung dafür. Also das wollte ich an der Stelle klar machen.
Okay. Du zitierst in deinem Artikel Philipp Kreisel, der Mitautor der Studie Hass auf Knopfdruck ist, und der spricht von einem Feedback-Loop. Was ist das?
Ja, also das Zitat, was ich von Philipp Kreisel gebracht habe, das ist vor dieser, das steht vor diesem Satz mit dem Feedback Loop. Das ist nur, hat nur eine Nähe dazu. Also ich, ja. Das, an der Stelle war es aber wichtig, auf den Feedback Loop zu kommen. Mhm. Feedback Loop ist eins meiner Lieblingsphänomene, in dem Sinne, dass ich glaube, dass der Feedback-Loop noch nicht ganz gut verstanden ist, beziehungsweise dass er zu wenig bewusst ist in unserer Medienlandschaft, was da passiert. Okay. Das ist im Prinzip,
ich bin bereit.
Ja, ein Beispiel für einen Feedback-Loop wäre, dass eine Behauptung im Netz auftaucht, die plötzlich eine Aufmerksamkeit bekommt, eine große Aufmerksamkeit. Und dadurch, dass ja viele Verlage, Medienhäuser, Journalisten auch im Netz recherchieren, den Eindruck haben, das ist ein Thema. Hat eine Relevanz, weil es oft in den sozialen Medien diskutiert wird. Mhm. Und eben das ins Blatt. Und dann wird natürlich dann wieder darauf reagiert, auch in den sozialen Medien, und das Thema wird dann noch größer. Mhm. Mhm. Okay. Und dann sagt halt jemand, ja, der Beleg dafür, dass das jetzt wichtig ist, ist, weil das jetzt in der Zeitung steht. Und die Zeitung sagt, der Beleg dafür, dass das wichtig ist, dass so viele Leute im Netz darüber reden.
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Ja.
Und das... Und das ist eine total große Schwierigkeit, weil so nämlich, und das sieht man total gut hier in England gerade, mein Lieblingsbeispiel, wo ich mich sehr schnell auch drüber aufrege, ja, wo viel Emotion her sitzt, ist der Brexit. Weil ich selbst davon betroffen bin.
Ja.
Natürlich, da sieht man jetzt im Moment, dass Interessensgruppen versuchen halt eben den Eindruck zu erwecken, dass sehr, sehr viele Menschen das in Ordnung finden, wenn ein No-Deal stattfindet. Mhm. Und da werden genau solche Techniken angewandt. Mhm. Und es geht sogar auch darüber hinaus, dass tatsächlich versucht wird, durch eben Dark Ads, die es nicht mehr gibt auf Facebook, aber durch eben Werbeschaltung, ja, wo man gezielt auf Menschen gezielt das Menschen zeigt, wo man weiß, sie sind empfänglich dafür, weil man das vorher herausgefunden hat durch Analysen, dass man halt solchen Leuten, dass man solche Leute auffordert, eben Briefe zu schreiben an die Abgeordneten und so auszudrücken, dass sie jetzt erwarten, dass dieser Brexit durchgezogen wird, egal was es kostet. Und dann werden halt eben auch Botschaften transportiert, sowas wie, wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Und da haben wir, das haben wir auch dadurch geschafft, dass wir so viele Entbehrungen auf uns genommen haben. Und das werden wir auch beim Brexit schaffen. Ja? No Deal wird erstmal vielleicht schlimm, aber das schaffen wir und das schweißt uns als Nation zusammen und gibt uns wieder Größe. Also solche Dinge werden da zirkuliert so und die kommen irgendwie ins Netz. Es gibt sicherlich Leute, die das von sich aus auch so glauben, dass aber es gibt eine Menge Leute, die das instrumentalisieren und versuchen eben auch dadurch politische Entscheidungen zu beeinflussen. Mhm. Und das konnte man jetzt in den letzten Wochen sehr deutlich hier mitkriegen, was dann auch passiert, dass dann Zeitungen darüber berichten, dass die BBC das aufgreift. Und dadurch halt eben genau dieser Zirkel entsteht. Und man sieht ja jetzt auch, was das für Auswirkungen hat. Also wenn Abgeordnete annehmen, dass das ein weit akzeptierter Ergebnis wäre, ja, oder was man eben durchaus in Kauf nehmen kann, dass das dann auch deren Abstimmungsverhalten durchaus beeinflussen kann, ja, weil die sind natürlich total verunsichert jetzt durch so ein kontroverses Thema und haben natürlich auch Angst, sich falsch zu entscheiden, ja, also dann nicht mehr wiedergewählt zu werden, ihre Wahlkreise nicht ordentlich zu vertreten, die vielleicht mehrheitlich für Brexit gestimmt haben. Also das ist eine totale Krisensituation für Politiker, natürlich. die haben eine große Verantwortung und spüren das auch. Ja. Und durch solche Techniken kann da durchaus, das kann genau solche Folgen haben. Mhm. Und das ist sehr schwer herauszufinden, wie viel ist, wie groß ist diese Gruppe eigentlich, die das akzeptieren würde. Ja, wie groß ist da, ist die? Mhm. Und wie viel Gewicht muss ich der geben? Wie viel Relevanz hat das? Mhm. Und das ist genau das, was ich finde, was uns mehr bewusst werden muss. Dass da eben das, was im Netz diskutiert wird, was in den Zeitungen steht, weil es im Netz diskutiert wurde, vielleicht gar nicht so viele Menschen tatsächlich meinen. Sondern dass das eine künstliche Öffentlichkeit ist.
Ja. Du hast in deinem ersten Artikel auch ein Prinzip erklärt, das mir sehr geholfen hat, da ein bisschen mehr durchzublicken. Und du schreibst, Menschen posten, teilen, liken mehr in sozialen Netzwerken, wenn sie starke Gefühle zu einem bestimmten Thema haben. Wer sich über etwas sehr freut oder extrem aufregt, will anderen davon erzählen. Und das erklärt für mich auch, warum Social Media oft so anstrengend ist, weil jeder will dir was Wichtiges sagen und alles ist super wichtig und wir wollen einander überzeugen und es ist uns alles, emotional bedeutet es alles sehr, sehr, sehr viel. Und dadurch ist es für mich oft sehr anstrengend. Und was ich dann mache, wenn ich das wieder feststelle bei mir, dass es mich nervt oder einfach mich traurig macht oder runterzieht, dass ich dann Twitter von meinem Handy schmeiße und eine Pause mache, weil es nicht anders geht, weil mich dieser Sturm der Gefühle mich, also ich muss mich da ein bisschen schützen, das ist was, wo ich, da brauche ich dann auch Abstand. Wie machst du das? Wie gehst du damit um?
Also ich bin sehr oft auf Twitter. Es ist wirklich, wirklich eigentlich so mein. Das ist, das begleitet mich wirklich durch den. Ich lese wahnsinnig viel und ich glaube, ich bin da an der Stelle auch gefährdet. Das muss ich schon auch sagen. Aber was du beschreibst, das kenne ich auch. Ich nenne das Social Media. Also das habe ich aber geklaut.
Gebe ich zu. Das ist ja ein toller Begriff.
Hat eine Kollegin, glaube ich, erfunden, aber ich weiß auch nicht, ob sie es vielleicht nicht auch irgendwo übernommen hat. Egal, jedenfalls. Ja. Also jedenfalls merke ich dann, dass ich, also mir tut es gut, wenn ich tatsächlich einfach am Wochenende das Ding auslasse. Mhm. Also dadurch, dass ich das ja wirklich auch, dass das für mich auch so ein Informationsportal ist. Ich sehe da ganz oft Dinge, die ich dann später dann in normalen News-Seiten finde. Und ich verbreite auch nicht irgendwas, was ich da sehe, was da aktuell hochploppt, bevor ich es nicht in der News-Seite gefunden habe. Und das ist natürlich dann auch wieder die Gefahr, wenn News-Seiten diesen Feedback-Loop reinfallen. Ja? Dann kann das natürlich trotzdem schief gehen. Aber das ist das, was ich mir angewöhnt habe, dass ich solche Sachen halt nicht weiter verbreite, sondern einfach erstmal nur wahrnehme und gucke, was passiert als nächstes. Und das Warten macht da ganz viel aus, mir verschafft das Entlastung. Es nicht sofort in Reaktion zu übersetzen, sondern erstmal nur in Rezeption zu lassen. Und dann halt tut es mir gut, wenn ich am Wochenende nicht drin bin in Twitter und rausgehe. So.
Ja.
Ja. Also so wie halt der Heilige Sonntag, ne?
Ja, ich meine, da haben wir alle unterschiedliche Methoden, die man auch braucht oder die man auch rausfinden muss, wie viel tut mir gut und wie viel tut mir einfach nicht gut. Und wenn wir beim Thema Gefühle sind oder Emotionen, dann hast du in deinem Artikel ja eine ganz große These, in der du sagst, dass es für solche Trollfabriken bzw. Fake-Accounts, für diese ganze Maschinerie wichtig ist, dich wütend zu machen. Warum genau wütend? Warum ist genau das wichtig? Warum nicht? Warum soll man nicht Menschen dazu, oder naja, ich mache jetzt mal einen Punkt, erklär es mir einfach. Warum sollen wir wütend werden?
Also wütend zu werden, also wenn man wütend ist, ist das, was du eben gesagt hast, ist ja, dass wenn man Emotionen hat, dass man dann auch mehr reagiert, schneller reagiert. Und das passt halt wieder zu dem Geschäftsmodell der Plattform. Möglichst viel Traffic zu erzeugen oder zu haben auf der Plattform. Und deswegen ist einfach diese Aufmerksamkeitsökonomie, so nennt man das ja, die profitiert davon, wenn du Emotionen hast. Und es ist viel leichter, Leute wütend zu machen, als ihnen ein Glücksgefühl zu verschaffen, oder Freude zu verschaffen. Also natürlich sind wir, mir ist aufgefallen, dass viel weniger Humor im Netz ist. Vielleicht liegt es an meiner Filterbubble, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich zu viel Politik da drin. Aber das würde mich mal interessieren, wie das andere so sehen, weil ich hab in Erinnerung, dass das viel, viel mehr war, als es losging mit den sozialen Medien, dass wir viel mehr uns lustige Dinge geteilt haben. Und jetzt ist es so, dass ich den Eindruck habe, es sind viel mehr Dinge, die einen traurig machen, wütend machen. Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass das effektiver ist. Dass das eine, also jetzt nicht, dass Leute da sitzen und denken, oh, jetzt mache ich das mal und dann habe ich dann eine Reaktion, sondern ich glaube, dass das durch die Algorithmen schon auch einfach so eine Logik gibt, dass das dann eben auch als erfolgreich vielleicht auch eher gefeatured wird. Es ist halt auch, es ist eine schnelle Reaktion, die dann einsetzt, ne? Und provozierend. Ja. Man schreibt dann vielleicht auch Dinge, die man nicht schreiben würde, wenn man 2-3 Minuten gewartet hätte.
Ja. So. Und das mit dem Wütendsein, ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Punkt, denn wir reden da so locker drüber und sagen, ja, das ist der Mechanismus im Internet und du sollst wütend werden, weil du dann mehr Sachen teilst und weil du dich dann mehr aufregst. Das ist eines, das zu wissen. Das andere ist es, nicht wütend zu werden. Ja. Also weil ich das weiß, heißt es noch gar nichts. Also ich ertappe mich immer wieder, dass ich kurz davor bin, in Diskussionen zu geraten, bei denen, wenn ich kurz drüber nachdenke, will ich mit dieser Person jetzt 10 Minuten oder eine halbe Stunde hin und her schreiben. Will ich das wirklich? Brauche ich das? Mhm. Und meistens will ich das gar nicht. Genau. Und merke dann auch, nee, ist Quatsch. Aber ich merke das schon, in mir fängt es an zu brodeln. Und da weiß ich, da gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil da weiß ich, okay, ich muss jetzt aufpassen. Aber es gelingt immer wieder irgendwelchen Leuten was zu sagen, bei dem ich mich wirklich zurücknehmen muss, nichts zu schreiben. Und mir gelingt es zwar immer besser, und das hat auch viel damit zu tun, dass man ein Gefühl für sich selber hat, weiß, was einem gut tut, was einem nicht gut tut und manche Dinge auch einfach loslassen kann. Weil ich habe das Gefühl, in solchen Situationen ist der Augenblick alles. Jetzt muss geklärt werden, um was es hier faktisch geht. Und es ist Quark, weil morgen interessiert es niemand mehr.
Ja. Genau.
Oder?
Das finde ich total wichtig. Das Tempo, das ist echt auch oft ein Problem, ne? Weil diese schnellen Reaktionen, davon lebt ja vor allen Dingen Twitter. Das ist ja, da geht es oft um Sekunden, Minuten und dann ist die Nachricht aus seiner Timeline verschwunden und kein Hahn fällt mehr danach. Ungefähr. Es sei denn, der Algorithmus holt ihn durch irgendeine Aktion wieder dahin. Aber das ist, das muss man sich schon auch vergegenwärtigen, oder ich finde den Ansatz total gut, den du jetzt da beschrieben hast. Also will ich meine Zeit damit jetzt verbringen, ja? Es tut mir das gut. Oder bringt das jetzt irgendwie meine Kontakte weiter? Ich finde diese Sichtweise, dass das auch ein Service ist. Also jetzt, es gibt zum Beispiel, ich hätte den Brexit zum Beispiel nie so gut verstanden. Und da, ich will nicht sagen, dass ich ihn schon gut verstanden habe, aber ich hätte ihn wesentlich schlechter verstanden, wenn nicht auf Twitter Experten für Europarecht mir erklärt hätten, was in diesem Austrittsvertrag steht, wie man das, ja, wie das, was das bedeutet, wenn die nicht auf ihre Blogs verlinkt hätten. Hätte ich die nie gefunden.
Ja.
Ja, oder andere Journalisten oder Experten für Handelsrecht, ja, die sagen, das und das passiert aus dem und dem Grund und das muss man so und so bewerten. Das empfinde ich, das ist ein totaler Service. Und vielleicht kann man sich davon was übernehmen als normaler Twitter-User jetzt in dem Fall und sich überlegen, ja, welchen Service kann ich eigentlich anbieten für meine Follower? Was haben die davon, wenn die mir folgen?
Genau. Das ist eine gute Frage.
Ja,
ja, das, absolut.
Und dann ändert sich vielleicht das Twittern, so was man nicht mal so schnell irgendwelche Emotionen dahin schmeißt, sondern vielleicht überlegt, was tut das jetzt der Gesprächskultur gut? Also das hat ja auch Twitter sich überlegt, dass sie eine gesunde Gesprächskultur fördern wollen.
Ja. In deinem Artikel lässt du einen amerikanischen Wissenschaftler zu Wort kommen, der Fake-Accounts in drei Gruppen unterteilt hat, in Schäfer, also ich finde die Metapher schon echt interessant, Schäferhunde und Schafe. Mhm. Bin ich ein Schaf?
Nee, du bist ja kein Bot, oder?
Nee.
Genau, okay. Also... Nee, du könntest vielleicht ein Schäferhund sein oder ein Schäfer. Also Schäfer, also da geht's, das muss man einordnen, das sind, das bezieht sich auf den Kontext der Desinformationskampagnen. Und das sind im Prinzip die Dinge, also die jetzt Kuiper Gümüşer als organisierten Hass bezeichnet. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, ja, dass man ganz gezielt mit einer Botschaft und einem Kommunikationsziel, das man sich überlegt hat, ins Netz geht. Und also ich würde sagen, das ist Propaganda oft, die da stattfindet.
Ja. Ja.
Und dann braucht man halt Leute, die einmal das Thema erstmal unterbringen. Und das darf natürlich nicht auffallen, dass das jetzt eine organisierte Kampagne ist, sondern das soll halt ein Thema sich geben, was halt eben nicht künstlich generiert ist, und sondern das wirklich Leute bewegt. Und dafür sind die Schäfer zuständig, dass sie halt wirklich gucken, was zum Teil, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht gehen die Leute auch in Kneipen abends und hören erstmal zu, was die Leute erzählen, wenn sie ein, zwei Bier getrunken haben, ja, worüber sie sich so aufregen. Keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen.
Schäferhunde, was machen die?
Und die Schäferhunde, die sind im Prinzip dazu da, das zu verbreiten, ja, und die Bots an die richtigen Stellen zu schicken. Die Schafe nämlich dann, ja.
Okay.
Also das Schäfer und Schäferhunde, das sind oft, es ist schon oft richtige Menschen, aber die halt eben unter falscher Identität im Netz unterwegs sind oder die zum Beispiel auch mehrere Identitäten haben, ja, vielleicht 100 oder so.
Ja. Okay. Ja, ich glaube, wir sind am Ende gekommen von Teil 1. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir. Wir haben das Thema Emotionen und Bots und Fake Accounts gut durchleuchtet, und wir haben auch gut erklärt, und du hast es ganz toll dargestellt, warum es so wichtig ist, dass wir online wütend werden. War also für die Bots wichtig und für genau diese Kampagnen. In Teil 2 sprechen wir darüber konkret, wie man solche Fake Accounts erkennt und was man aktiv dagegen tun kann. Aber erstmal sage ich jetzt danke, Silke, für das Gespräch, und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Martin. Das hat Freude gemacht. Dann bis demnächst.